Guten Tag. In diesem Prüfungsabschnitt hören Sie drei Texte. Jeden Text hören Sie zweimal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. Sie hören ein Interview mit Janka, einer ganz besonderen Kellnerin. Dazu gibt es 7 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage das fehlende Wort oder den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 7. Jetzt hören Sie den Text.
In Zürich gibt es ein besonderes Restaurant, Blinde Kuh, wo auch ganz besondere Kellnerinnen bedienen. So wie Janka, 25. Sie ist seit ihrem 8. Lebensjahr fast blind. Janka, blinde Bedienung, das hört sich an wie einbeiniger Stepptänzer. So, als wäre es nicht möglich.
Normalerweise arbeiten Blinde am Schreibtisch, im Büro, am Telefon, am Computer, höchstens noch als Klavierstimmer oder Masseur. Jedenfalls nicht als Bedienung. Aber die Blinde Kuh ist auch kein normales, sondern ein Dunkelrestaurant. Wir haben 20 cm dicke Fensterläden und doppelte schwarze Vorhänge vor dem Eingang und vor der Küche. Bei uns ist es so dunkel, da sehen Sehende gar nichts, nicht mal, wenn sie die Hand direkt vor ihre Augen halten.
Nur ein wenig besser? Sind Blinde nicht ans Dunkel gewöhnt?
Sehende denken immer, Blinde würden in ewiger Nacht leben. Das stimmt aber nicht. Wir spüren Licht und Sonne, und zwar gern. Für die wenigsten Blinden ist die Welt schwarz. Und ich kann ja auch noch ein klein wenig sehen, Kontraste, hell und dunkel. Ich kann sogar Rot und Blau auseinanderhalten. Deshalb stresst mich die Dunkelheit beim Bedienen durchaus. Ich mag es auch lieber, wenn es hell ist. Aber dann wäre ja der Sinn weg in der Blinde Kuh.
Was ist denn der Sinn des Restaurants?
Sehende sollten die Welt der Blinden miterleben. In der Dunkelheit arbeiten alle Sinne sensibler. Meine Gäste riechen auch schon von Weitem, wenn ich mit dem Kaffee ankomme. Unser Koch muss das auch berücksichtigen. Er hält sich mit Salz und Gewürzen sehr zurück. Sonst beschweren sich die Gäste und sagen, das Essen sei überwürzt. Die Gäste haben also die Möglichkeit, sich in die Welt von Blinden einzufühlen. Und das kann man am besten bei einer ganz normalen Alltagstätigkeit im Dunkeln. Essen zum Beispiel.
Wie finden Blinde sich zurecht?
Wenn Blinde einen unbekannten Raum betreten, müssen sie sich den erstmal ertasten, an den Wänden langgehen und so. Der Speisesaal in der Blindekuh ist mir natürlich vertraut. Da renne ich in nichts rein oder stolpere. Ansonsten gibt es noch so ein paar einfache Hilfen. Das Fleischgericht erkennen wir etwa am runden Teller. Fisch ist immer auf eckigen, das vegetarische auf gerippten. Damit wir Bedienungen nicht ineinander reinlaufen, binden wir uns Glöckchen um die Fußknöchel. Und dann kenne ich ja auch die Stimme meiner Gäste.
Wieso? Wie schaffen Sie das?
Die lerne ich im Vorraum kennen. Ich führe die Gäste an den Tisch. Wir machen eine Polonaise. Die Gäste legen ihrem Vordermann die Hände auf die Schultern. Ich bin die Erste und dann geht's zum Tisch. Dann helfe ich ihnen noch zu ihren Stühlen und zeige ihnen, wo das Besteck liegt. Ich führe sie auch wieder raus, wenn sie das Restaurant verlassen oder wenn sie aufs Klo müssen. Aber vielen Gästen ist es peinlich, mich zu rufen, weil sie mal müssen. Neulich hat sich, glaube ich, sogar eine ältere Frau in die Hose gemacht. Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Sie sind also nicht nur Kellnerin, sondern auch psychologische Betreuerin.
Das ist auch nötig, denn viele Gäste haben erstmal Angst im Dunkeln. Manche lassen sich sogar nach ein paar Minuten wieder rausführen. Die ersten paar Minuten sind nämlich die schlimmsten, bis das Essen da ist. Dann haben die Leute was zu tun und dann wird's leichter für sie. Ich versuche jedenfalls, den Gästen Ängste und Hemmungen zu nehmen.
Wie merken Sie sich all die Bestellungen? Schreiben Sie sie auf?
Nein. Manche meiner Kolleginnen benutzen so eine Art Diktiergerät, aber ich verlasse mich ganz auf mein Gedächtnis. Auf das bin ich richtig stolz. Ich kann mir problemlos Bestellungen von 12 Leuten merken. Ich glaube, dass Blinde ein besseres Gedächtnis haben. Wir können ja nicht einfach nochmal schnell nachschauen, wenn wir eine Telefonnummer vergessen haben. Also müssen wir uns alles merken. Da haben es Sehende wirklich viel leichter.
Wie immer.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
In Zürich gibt es ein besonderes Restaurant, Blinde Kuh, wo auch ganz besondere Kellnerinnen bedienen. So wie Janka, 25. Sie ist seit ihrem 8. Lebensjahr fast blind. Janka, blinde Bedienung, das hört sich an wie einbeiniger Stepptänzer. So, als wäre es nicht möglich.
Normalerweise arbeiten Blinde am Schreibtisch, im Büro, am Telefon, am Computer, höchstens noch als Klavierstimmer oder Masseur. Jedenfalls nicht als Bedienung. Aber die Blinde Kuh ist auch kein normales, sondern ein Dunkelrestaurant. Wir haben 20 cm dicke Fensterläden und doppelte schwarze Vorhänge vor dem Eingang und vor der Küche. Bei uns ist es so dunkel, da sehen Sehende gar nichts, nicht mal, wenn sie die Hand direkt vor ihre Augen halten.
Nur ein wenig besser? Sind Blinde nicht ans Dunkel gewöhnt?
Sehende denken immer, Blinde würden in ewiger Nacht leben. Das stimmt aber nicht. Wir spüren Licht und Sonne, und zwar gern. Für die wenigsten Blinden ist die Welt schwarz. Und ich kann ja auch noch ein klein wenig sehen, Kontraste, hell und dunkel. Ich kann sogar Rot und Blau auseinanderhalten. Deshalb stresst mich die Dunkelheit beim Bedienen durchaus. Ich mag es auch lieber, wenn es hell ist. Aber dann wäre ja der Sinn weg in der Blinde Kuh.
Was ist denn der Sinn des Restaurants?
Sehende sollten die Welt der Blinden miterleben. In der Dunkelheit arbeiten alle Sinne sensibler. Meine Gäste riechen auch schon von Weitem, wenn ich mit dem Kaffee ankomme. Unser Koch muss das auch berücksichtigen. Er hält sich mit Salz und Gewürzen sehr zurück. Sonst beschweren sich die Gäste und sagen, das Essen sei überwürzt. Die Gäste haben also die Möglichkeit, sich in die Welt von Blinden einzufühlen. Und das kann man am besten bei einer ganz normalen Alltagstätigkeit im Dunkeln. Essen zum Beispiel.
Wie finden Blinde sich zurecht?
Wenn Blinde einen unbekannten Raum betreten, müssen sie sich den erstmal ertasten, an den Wänden langgehen und so. Der Speisesaal in der Blindekuh ist mir natürlich vertraut. Da renne ich in nichts rein oder stolpere. Ansonsten gibt es noch so ein paar einfache Hilfen. Das Fleischgericht erkennen wir etwa am runden Teller. Fisch ist immer auf eckigen, das vegetarische auf gerippten. Damit wir Bedienungen nicht ineinander reinlaufen, binden wir uns Glöckchen um die Fußknöchel. Und dann kenne ich ja auch die Stimme meiner Gäste.
Wieso? Wie schaffen Sie das?
Die lerne ich im Vorraum kennen. Ich führe die Gäste an den Tisch. Wir machen eine Polonaise. Die Gäste legen ihrem Vordermann die Hände auf die Schultern. Ich bin die Erste und dann geht's zum Tisch. Dann helfe ich ihnen noch zu ihren Stühlen und zeige ihnen, wo das Besteck liegt. Ich führe sie auch wieder raus, wenn sie das Restaurant verlassen oder wenn sie aufs Klo müssen. Aber vielen Gästen ist es peinlich, mich zu rufen, weil sie mal müssen. Neulich hat sich, glaube ich, sogar eine ältere Frau in die Hose gemacht. Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Sie sind also nicht nur Kellnerin, sondern auch psychologische Betreuerin.
Das ist auch nötig, denn viele Gäste haben erstmal Angst im Dunkeln. Manche lassen sich sogar nach ein paar Minuten wieder rausführen. Die ersten paar Minuten sind nämlich die schlimmsten, bis das Essen da ist. Dann haben die Leute was zu tun und dann wird's leichter für sie. Ich versuche jedenfalls, den Gästen Ängste und Hemmungen zu nehmen.
Wie merken Sie sich all die Bestellungen? Schreiben Sie sie auf?
Nein. Manche meiner Kolleginnen benutzen so eine Art Diktiergerät, aber ich verlasse mich ganz auf mein Gedächtnis. Auf das bin ich richtig stolz. Ich kann mir problemlos Bestellungen von 12 Leuten merken. Ich glaube, dass Blinde ein besseres Gedächtnis haben. Wir können ja nicht einfach nochmal schnell nachschauen, wenn wir eine Telefonnummer vergessen haben. Also müssen wir uns alles merken. Da haben es Sehende wirklich viel leichter.
Wie immer.
Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. Sie hören ein Interview mit Philipp Zimmermann. Dazu gibt es 6 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage das fehlende Wort oder den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 8 bis 13. Jetzt hören Sie den Text.
Einen guten Lebenslauf zu formulieren, ist nicht einfach. Ein strategisches Vorgehen macht hier durchaus Sinn. Welche Fehler Sie vermeiden sollten, damit die Bewerbung auch wirklich auf dem Schreibtisch des Verantwortlichen liegen bleibt, erzählt uns Philipp Zimmermann von Sales Staff Recruiting in Berlin. Herr Zimmermann, was sollte also beim Formulieren des Lebenslaufs absolut vermieden werden?
Grundsätzlich gilt, Personalverantwortliche lesen so viele Lebensläufe am Tag, da muss die Form ordentlich sein. Der Empfänger muss ja auch Lust bekommen, sich das näher anzusehen. Dazu gehört auch, dass der Lebenslauf in grammatikalisch korrektem Deutsch geschrieben ist und keine Rechtschreibfehler aufweist. Deshalb wäre es gut, wenn den Lebenslauf eine andere Person lesen würde. Das Format muss sauber sein, also gut lesbar. Wer hier schon nachlässig ist, landet garantiert im Papierkorb.
Wie präsentiere ich am besten, was ich kann?
Passive Formulierungen sollten vermieden werden. Wenn ich beispielsweise gut darin bin, Präsentationen zu halten, genügt es nicht, das unter Fähigkeiten aufzuzählen. Dann lieber ausführlicher werden und berichten, dass man zum Beispiel bei internationalen Besprechungen Präsentationen auf Englisch gehalten hat.
Sollte man eigene Erfahrungen anbringen?
Genau. Heiße Luft kann jeder produzieren. Aber wenn ich Erfahrungen nennen kann, Erfolgsquoten zum Beispiel im Handel oder andere Tätigkeiten oder noch besser schriftliche Dokumente über diese Erfolge, dann sollte ich das auch mitteilen. Referenzkontakte von Arbeitgebern sind mittlerweile auch üblich.
Was ist mit dem Foto? Braucht man es eigentlich?
Ein gutes, professionell angefertigtes Foto ist natürlich auch wichtig. Es ist heute sowas wie Pflicht. Es ist empfehlenswert, sich also ein Porträtfoto vom Fachmann im besten Fotostudio zu erstellen. Das Bild hat mir zu schmeicheln. Es hat mich eine Spur netter und strahlender als im Leben zu machen, oder der Fotograf ist sein Honorar nicht wert. Es sollte schon ein erstklassiges, hochwertiges Bild sein. Da sollte nicht gespart werden.
Es wird immer wieder diskutiert, ob der Ansprechpartner vor dem Vorstellungsgespräch kontaktiert werden sollte oder nicht.
Wichtig ist dabei, ein Gefühl für die Situation zu entwickeln. Wenn ich mir nur einen Vorteil verschaffen will, dann bemerkt die Gegenseite dies auch. Wenn ich aber ein kurzes, höfliches und freundliches Telefonat führe, um zu erfahren, ob ich die gesuchten Qualifikationen erfülle, dann hinterlasse ich beim Gesprächspartner einen guten Eindruck. Schließlich geht es darum, eine Bindung aufzubauen.
Werden immer mehr Jobs über Dienstleister wie Ihr Unternehmen vermittelt?
Der Trend geht hier eindeutig zur Dienstleistung. Wir werden auch immer mehr von Unternehmen kontaktiert, die schon eine lange Suchphase auf dem Arbeitsmarkt hinter sich haben, aber nicht den Bewerbermarkt erreichen, den sie benötigen. Über solche Unternehmen wie unseres können Unternehmen gezielter qualifizierte Arbeitskräfte bekommen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, alles Mögliche tun, wenn es um die Erfolge geht. Dabei sympathisch bleiben und auch Interesse am Job vermitteln.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Einen guten Lebenslauf zu formulieren ist nicht einfach. Ein strategisches Vorgehen macht hier durchaus Sinn. Welche Fehler Sie vermeiden sollten, damit die Bewerbung auch wirklich auf dem Schreibtisch des Verantwortlichen liegen bleibt, erzählt uns Philipp Zimmermann von Sales Staff Recruiting in Berlin. Herr Zimmermann, was sollte also beim Formulieren des Lebenslaufs absolut vermieden werden?
Grundsätzlich gilt, Personalverantwortliche lesen so viele Lebensläufe am Tag, da muss die Form ordentlich sein. Der Empfänger muss ja auch Lust bekommen, sich das näher anzusehen. Dazu gehört auch, dass der Lebenslauf in grammatikalisch korrektem Deutsch geschrieben ist und keine Rechtschreibfehler aufweist. Deshalb wäre es gut, wenn den Lebenslauf eine andere Person lesen würde. Das Format muss sauber sein, also gut lesbar. Wer hier schon nachlässig ist, landet garantiert im Papierkorb.
Wie präsentiere ich am besten, was ich kann?
Passive Formulierungen sollten vermieden werden. Wenn ich beispielsweise gut darin bin, Präsentationen zu halten, genügt es nicht, das unter Fähigkeiten aufzuzählen. Dann lieber ausführlicher werden und berichten, dass man zum Beispiel bei internationalen Besprechungen Präsentationen auf Englisch gehalten hat.
Sollte man eigene Erfahrungen anbringen?
Genau, heiße Luft kann jeder produzieren. Aber wenn ich Erfahrungen nennen kann, Erfolgsquoten zum Beispiel im Handel oder andere Tätigkeiten oder noch besser schriftliche Dokumente über diese Erfolge, dann sollte ich das auch mitteilen. Referenzkontakte von Arbeitgebern sind mittlerweile auch üblich.
Was ist mit dem Foto? Braucht man es eigentlich?
Ein gutes, professionell angefertigtes Foto ist natürlich auch wichtig. Es ist heute sowas wie Pflicht. Es ist empfehlenswert, sich also ein Porträtfoto vom Fachmann im besten Fotostudio zu erstellen. Das Bild hat mir zu schmeicheln. Es hat mich eine Spur netter und strahlender als im Leben zu machen, oder der Fotograf ist sein Honorar nicht wert. Es sollte schon ein erstklassiges, hochwertiges Bild sein. Da sollte nicht gespart werden.
Es wird immer wieder diskutiert, ob der Ansprechpartner vor dem Vorstellungsgespräch kontaktiert werden sollte oder nicht.
Wichtig ist dabei, ein Gefühl für die Situation zu entwickeln. Wenn ich mir nur einen Vorteil verschaffen will, dann bemerkt die Gegenseite dies auch. Wenn ich aber ein kurzes, höfliches und freundliches Telefonat führe, um zu erfahren, ob ich die gesuchten Qualifikationen erfülle, dann hinterlasse ich beim Gesprächspartner einen guten Eindruck. Schließlich geht es darum, eine Bindung aufzubauen.
Werden immer mehr Jobs über Dienstleister wie Ihr Unternehmen vermittelt?
Der Trend geht hier eindeutig zur Dienstleistung. Wir werden auch immer mehr von Unternehmen kontaktiert, die schon eine lange Suchphase auf dem Arbeitsmarkt hinter sich haben, aber nicht den Bewerbermarkt erreichen, den sie benötigen. Über solche Unternehmen wie unseres können Unternehmen gezielter qualifizierte Arbeitskräfte bekommen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Alles Mögliche tun, wenn es um die Erfolge geht. Dabei sympathisch bleiben und auch Interesse am Job vermitteln.
Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören ein Interview mit Laura, einer Green Team-Aktivistin. In folgender Zusammenfassung fehlen die Wörter 14 bis 20. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie den zusammengefassten Text. Jetzt hören Sie den Text.
Laura, du bist in einem Green Team aktiv. Wie kann man sich das vorstellen?
Als ich 12 Jahre alt war, gab es das Tankerunglück vor den Galapagos-Inseln. Das hat mich so aufgeregt, dass ich unbedingt etwas machen wollte, um meinen Protest auszudrücken. Gemeinsam mit meiner Klasse und einigen Freunden haben wir dann mehr als 700 Unterschriften gegen die Verschmutzung der Meere gesammelt. Danach habe ich bei Greenpeace ein Green Team gegründet, um mich weiter für die Umwelt zu engagieren. Die Anzahl der Green Team-Mitglieder und die Themen haben sich dann im Laufe der letzten 3 Jahre immer wieder geändert. Zurzeit richten wir mit 3 bis 6 Jugendlichen zwischen 15 und 16 Jahren unsere volle Aufmerksamkeit auf das Thema Wald aus. Das ist für uns im Moment am wichtigsten.
Welche Aktionen habt ihr schon für den Schutz der letzten Urwälder gemacht?
Wir haben auf einem Green Team Camp eine riesige Fahne gemalt. Darauf sind 7 Urwaldtiere abgebildet, die symbolisch für die letzten großen Urwaldregionen der Erde stehen. Das sind ein Huemulhirsch aus den Anden, ein Orang-Utan aus den Regenwäldern Südostasiens, ein nordamerikanischer Wolf, ein europäischer Braunbär, ein sibirischer Tiger, ein Jaguar aus dem Amazonas und ein afrikanischer Waldelefant. In der Mitte steht Kids for Forests, quasi als Vertreter dieser aussterbenden Arten. Vor kurzem haben wir in der Würzburger Innenstadt einen Informationsstand zur Lage der Urwälder und Meere gemacht. Dabei kamen wieder mehr als 700 Unterschriften zusammen, mit denen wir dann zu den Copyshops gegangen sind, um für den ausschließlichen Einsatz von Recyclingpapier zu werben. Es ist unglaublich, dass jahrtausende alte Urwaldriesen zum Beispiel einfach zu Klopapier und billigem Baumarktholz verarbeitet werden.
Was haben die Kids for Forests in Malaysia gemacht?
Die Kids for Forests wurden in Malaysia von Kindern aus 14 Ländern vertreten. Sie kamen zum Beispiel aus Kamerun, Russland, Thailand und aus vielen europäischen Ländern. Wir haben im Konferenzgebäude eine Schatzinsel aufgebaut, auf der wir die politischen Delegierten über unsere Forderungen informiert haben. Wenn die Politiker sehen, dass sich so viele Kinder und Jugendliche aus so vielen Ländern auf den Weg gemacht haben, um Hand in Hand für die Urwälder und Meere gerade zu stehen, so hoffe ich, dass sie dann auch etwas für unsere Zukunft tun. Schließlich verwalten sie ja unser ökologisches Erbe.
Warst du aufgeregt? Immerhin warst du bei einer UN-Konferenz.
Also, erst einmal denke ich, dass Malaysia für die Kids for Forests eine super Chance war. Wir waren direkt dabei, als Entscheidungen getroffen wurden. Klar, ich war auch aufgeregt. Malaysia ist ja ganz schön weit weg. Aber wir haben uns darüber sehr gefreut, etwas für die Urwälder und Meere tun zu können.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Laura, du bist in einem Green Team aktiv. Wie kann man sich das vorstellen?
Als ich 12 Jahre alt war, gab es das Tankerunglück vor den Galapagos-Inseln. Das hat mich so aufgeregt, dass ich unbedingt etwas machen wollte, um meinen Protest auszudrücken. Gemeinsam mit meiner Klasse und einigen Freunden haben wir dann mehr als 700 Unterschriften gegen die Verschmutzung der Meere gesammelt. Danach habe ich bei Greenpeace ein Green Team gegründet, um mich weiter für die Umwelt zu engagieren. Die Anzahl der Green Team-Mitglieder und die Themen haben sich dann im Laufe der letzten 3 Jahre immer wieder geändert. Zurzeit richten wir mit 3 bis 6 Jugendlichen zwischen 15 und 16 Jahren unsere volle Aufmerksamkeit auf das Thema Wald aus. Das ist für uns im Moment am wichtigsten.
Welche Aktionen habt ihr schon für den Schutz der letzten Urwälder gemacht?
Wir haben auf einem Green Team Camp eine riesige Fahne gemalt. Darauf sind 7 Urwaldtiere abgebildet, die symbolisch für die letzten großen Urwaldregionen der Erde stehen. Das sind ein Huemulhirsch aus den Anden, ein Orang-Utan aus den Regenwäldern Südostasiens, ein nordamerikanischer Wolf, ein europäischer Braunbär, ein sibirischer Tiger, ein Jaguar aus dem Amazonas und ein afrikanischer Waldelefant. In der Mitte steht Kids for Forests, quasi als Vertreter dieser aussterbenden Arten. Vor kurzem haben wir in der Würzburger Innenstadt einen Informationsstand zur Lage der Urwälder und Meere gemacht. Dabei kamen wieder mehr als 700 Unterschriften zusammen, mit denen wir dann zu den Copyshops gegangen sind, um für den ausschließlichen Einsatz von Recyclingpapier zu werben. Es ist unglaublich, dass jahrtausende alte Urwaldriesen zum Beispiel einfach zu Klopapier und billigem Baumarktholz verarbeitet werden.
Was haben die Kids for Forests in Malaysia gemacht?
Die Kids for Forests wurden in Malaysia von Kindern aus 14 Ländern vertreten. Sie kamen zum Beispiel aus Kamerun, Russland, Thailand und aus vielen europäischen Ländern. Wir haben im Konferenzgebäude eine Schatzinsel aufgebaut, auf der wir die politischen Delegierten über unsere Forderungen informiert haben. Wenn die Politiker sehen, dass sich so viele Kinder und Jugendliche aus so vielen Ländern auf den Weg gemacht haben, um Hand in Hand für die Urwälder und Meere gerade zu stehen, so hoffe ich, dass sie dann auch etwas für unsere Zukunft tun. Schließlich verwalten sie ja unser ökologisches Erbe.
Warst du aufgeregt? Immerhin warst du bei einer UN-Konferenz.
Also, erst einmal denke ich, dass Malaysia für die Kids for Forests eine super Chance war. Wir waren direkt dabei, als Entscheidungen getroffen wurden. Klar, ich war auch aufgeregt. Malaysia ist ja ganz schön weit weg. Aber wir haben uns darüber sehr gefreut, etwas für die Urwälder und Meere tun zu können.
Sie haben jetzt eine halbe Minute Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Gehen Sie bitte zum nächsten Prüfungsabschnitt weiter.